Info
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. April 1993.
Schönen guten Abend. Für die nächste Sendung und die nächste Stunde nehmen wir noch Meldungen entgegen. Morgen in der Wiederholung um 10 Uhr wird es dann allerdings schon zu spät sein. Es gilt, sich für die Anmeldung und sich für das Richtige zu entscheiden. Auf den Philippinen ist es nämlich schon bereits soweit. Dort meldeten sich in diesem Jahr 8 Mutige, insbesondere Männer, die sich ans Kreuz nageln lassen wollen. Sie wollen dort so lange gegeißelt werden, bis Blut fließt. Spitzenreiter ist ein 36-jähriger Mann, der es dieses Mal bereits zum 7. Mal versucht. Ans Kreuz mit ihm also. Wir machen ein Kreuz, wenn diese Stunde vorbei ist. Davor noch die folgenden Themen.
An Hauptbeiträgen fängt es an mit der zurzeit diskutierten EVEX-Entscheidung. Also bis zur Stunde hat sich vom Verfassungsgericht noch nichts verlauten lassen. Das heißt, dass die wahrscheinlich heute Abend gegen 7, 8 Uhr die Entscheidung treffen. Was man uns aber mit dieser EVEX-Entscheidung verkaufen will, das werdet ihr bald in einem Beitrag hören.
Der nächste Beitrag wird sich mit dem 1. Mai beschäftigen. Auch dieses Jahr wieder gibt es den 1. Mai. Leider fällt er auf den Samstag. Trotzdem wird es eine Demonstration geben. Sicherlich auch in Freiburg, aber in Stuttgart und Mannheim zum Beispiel auch. Hin und wieder kommt auch der DGB da ins Schleudern, aber auf alle Fälle eine Demonstration zum 1. Mai.
Danach wird es auch was zum Schleudern geben, und zwar für die IG Metall. Die Streiks, die zurzeit in Ostdeutschland stattfinden, haben auch Auswirkungen auf die gesamte Überlegung, Strategieüberlegung innerhalb der IG Metall, wie neue Tarifverträge abgeschlossen werden sollen. Dazu wird es einen kleinen Kommentar geben.
Der 4. Beitrag zu einem ferneren Land, El Salvador. Dort hat ein Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen, die sogenannte Wahrheitskommission, einiges über die Verletzungen von Menschenrechten zutage gebracht. Wir geben einen kleinen Überblick über das, was dort passiert ist. Zum 5. Beitrag wird es in die Türkei gehen. Stefan Waldberg, ein paar Neuigkeiten zum Prozess, der in der nächsten Woche dort stattfinden wird, genauer gesagt am 14. April. Und zum letzten etwas ebenfalls aus der Türkei über Istanbul und dortige Repressionen, die von den Bullen unternommen werden. All dies, also längere Beiträge, davor gibt es noch ein paar Kurzbeiträge und davor gibt es auch noch die Telefonnummer hier bei Radio Dreieckland, nämlich 0761, die Vorwahl, und dann im Studio 31 028 und dann können wir mal loslegen. Zwar ist anscheinend immer noch nicht das richtige Rechenmodell gefunden worden, mit dem die Bundesregierung uns allen noch stärker in die Taschen greifen will, aber es gibt schon massenweise Tipps, wo überall gespart werden soll. Wir fügen heute ein paar neue Posten an, um es auch mal klar zu machen, wie gut und billig in Zukunft alles werden wird. Der Solidarzuschlag kommt ja erst nach den Wahlen, aber vorher kommt schon einiges. Zum Beispiel die Anpassung von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld wird immer erst nach einem Jahr gemacht.
Einsparung 390 Millionen D-Mark.
Unterhalts- und Übergangsgeld für Fortbildung und Umschulungen werden gesenkt.
Einsparungen 1 Milliarde D-Mark.
Bei Sozialhilfen und Bundesversorgungsmaßnahmen werden Kürzungen vorgenommen. Niemand weiß genau wie viel, aber
Einsparung 1,6 Milliarden D-Mark.
An Flüchtlingen wird rumgestrichen.
Einsparung 600 Millionen D-Mark.
Entlassungs- und Verpflegungsgeld für Soldaten wird gekürzt.
213 Millionen Einsparungen.
Selbst bei der sogenannten Verteidigung wird kürzer getreten. Wer weiß, wie.
Auch wieder Einsparung 487 Millionen, vermutlich ein Starfighter weniger.
In der Landwirtschaft, im Küstenschutz.
Mindestens 320 Millionen Einsparungen.
Selbst bei der Kokshilfe.
Auch 280 Millionen.
Erziehungsgeld.
Und nochmal 620 Millionen sparen.
Steuervergünstigungsabbau für Kleinverdienende wird vermutlich auch 4 Milliarden Einsparungen geschätzt werden. Und dann noch einmal werden Schulden gemacht, mehr als je zuvor. Mindestens 65 Milliarden sollen aufgenommen werden. Soweit eine kleine Liste der Sparorgie. In der Vauban-Kaserne in Freiburg wird die Kasernierung und Schnellaburteilung von Flüchtlingen geprobt. Das läuft schon seit dem Oktober des letzten Jahres. Am vergangenen Dienstag wurde wieder einmal in der Öffentlichkeit auf den Umstand hingewiesen, dass dort die Schnellabschiebung praktiziert wird und kaum noch Chancen bestehen, dass eine Anerkennung von Flüchtlingen erfolgt. Über die haarsträubenden Zustände in den Mannschaftsgebäuden der Kaserne ist hier schon des Öfteren berichtet worden. Auch das und was dagegen zu unternehmen ist. Heute müssen wir feststellen, dass die zentralen Flüchtlingssammelbehörden in Zukunft vorhaben, in der Kaserne auch Flüchtlinge aus Dänemark unterzubringen. Jawohl, richtig gehört. Demnächst werden wohl auch Flüchtlinge aus dem netten EG-Land Dänemark aufgenommen werden. Das jedenfalls geht aus einem vorläufigen Länderaufteilungsplan hervor, der für die 6 Bezirkssammellager mit Entscheidungskompetenz in Baden-Württemberg nun fertiggestellt worden ist. Zwar wurde ja immer wieder behauptet, es gäbe keine Länderlisten, aber genauso klar war, dass es natürlich Länderlisten gibt. Mit 10 Einzelentscheidern wird Freiburg zukünftig in Baden-Württemberg vertreten sein. Und die Flüchtlinge sollen neben Dänemark auch noch zum Beispiel aus folgenden Ländern kommen: Rumänien, Bulgarien, Libanon, CSSR, Slowakische Republik, Jordanien, Israel, Jemen, Kuwait, Zaire, Ghana, Liberia, Algerien, Ungarn, Ruanda, Albanien, Indien, Pakistan, Albanien, Dänemark und Haiti. Alles in allem dann doch wohl viel Arbeit für die Aburteiler, die ja sicherlich genaueste Detailkenntnisse über jedes Land besitzen. So hatten sie jedenfalls am Dienstag bei der Blockierung des Eingangs erzählt. Sie können es mit den Augen sehen, dass die Leute ja die bekannten Wirtschaftsasylanten wären. Vor uns liegt die 41. Ausgabe der Freiburger Zeitung Ausbruch. Hinter ihr liegen also inzwischen schon 40 materialreiche Zusammenstellungen der verschiedensten Texte und Beiträge. In der neuesten Nummer hat Weiterstadt schon einen kleinen Stellenwert bekommen. Die längere Erklärung der RAF von der vergangenen Woche passte allerdings aus zeitlichen Gründen nicht mehr rein. Ansonsten ist zum Beispiel Folgendes zu finden: Die bislang vorgelegten Informationen zur Vergewaltigung vor dem Crash, in dem auch einige Radioleute nicht ganz unbeteiligt sind, insbesondere durch die Art des Umgehens damit, etwas zu Krieg und Vergewaltigung in Jugoslawien, etwas über Antifa-Aktivitäten in Lörrach und faschistische Organisationsversuche vor Gericht in Stuttgart, über die Sozialabbaupläne der Regierung, die Gedanken, die sich daraus ergeben und etliches mehr. All dies zu kriegen in einigen gut sortierten Buchläden und Kneipen in Freiburg und Umgebung für immer noch 3 Mark, auch wenn es diesmal ein paar Seiten weniger sind. Ausbruch, Zeitung Nummer 41 aus Freiburg.
Heute Morgen kam es in Paris zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und demonstrierenden Jugendlichen. Anlass des Protestes der Jugendlichen war der bis jetzt noch nicht geklärte Tod eines 17-Jährigen aus Zaire, der während eines Verhörs durch die Polizei erschossen wurde. Die neue, rechte französische Regierung feiert ihren Einstand. Seitdem der neue Innenminister wieder Charles Pasqua heißt, sitzt der Colt der französischen Gendarmerie wieder locker. Pasqua ist noch aus seiner ersten Amtszeit als Innenminister Anfang der 80er Jahre sattsam bekannt, als er mit rechten Sprüchen gegen Fremde in Frankreich von sich reden machte. Auch jetzt ist es daher kein Zufall, dass es wieder einen ausländischen Jugendlichen traf. In den letzten 3 Tagen sind nunmehr 3 ausländische Jugendliche von der Polizei erschossen worden. Am Dienstag in Chambéry, am Mittwoch im nordfranzösischen Waterloo und nun der Jugendliche in Zaire. Trotz Festnahme soll der Kampf um Osttimor weitergehen. Die Rebellen im von Indonesien besetzten Osttimor wollen auch nach der Gefangennahme ihres neuen Anführers durch indonesische Truppen weiterkämpfen. In einem Telefoninterview mit der Dritte Weltnachrichtenagentur IPS bestätigte der Koordinator des Nationalen Widerstandsrates CNR, Ramos Horta, jetzt, dass sich Antonio Gomes da Costa alias Kommandant Mauno in den Händen der indonesischen Besatzer befinde. Der bewaffnete Kampf gehe aber weiter. Die Verhaftung des Kommandeurs erfolgte nur 4 Monate nach der Gefangennahme seines Vorgängers Gusmão am 28. November vergangenen Jahres. Zitat: Nach der Verhaftung Gusmaus haben wir viele gedacht, dass der Widerstand zu Ende sei. Aber es wird immer jemanden geben, der einen gefallenen oder verhafteten Guerilla-Anführer ersetzt und den Kampf gegen die indonesischen Besatzer fortführt.
Auch die für den 20. April in Rom angesetzten Gespräche zwischen Portugal und Indonesien seien von der Gefangennahme der Costas nicht betroffen, sagte der Sekretär des Nationalen Timoresischen Befreiungsfront Fretilin, Mari Alkatiri. Da Costa ist derzeit ein Kriegsgefangener, genauso wie auch Gusmão, Erklärungen von ihm werden keinerlei politischen Wert haben, sagte Alkatiri in einem Interview mit einem portugiesischen Radiosender. Der bewaffnete Widerstand sei ohnehin nur symbolisch, sagte der Sprecher der Demokratischen Union Timors in Lissabon. Nur etwa 800 Guerilleros kämpfen gegen 22.000 indonesische Soldaten. Die Hauptsache ist, dass die Menschen nach wie vor die Annexion Osttimors durch Indonesien zurückweisen. Der Anschluss Osttimors an Indonesien vom Dezember 1975 wurde von den Vereinten Nationen im gleichen Jahr verurteilt. Der Beschluss der Weltorganisation fordert den Rückzug der indonesischen Truppen und überträgt Portugal die Verwaltung des Territoriums bis zur Abhaltung einer Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Osttimors.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. April 1993.
Wenn die BRD versucht, libanesische Flüchtlinge in ihr Land zurückzuschieben, um die Ausländer-Raus-Parole auch kräftig umzusetzen, ist für viele Menschenrechtsorganisationen das Gegenteil klar. Sie halten es auch unter den gegebenen Umständen für irrsinnig, einfach davon auszugehen, dass in dem Land Libanon der Friede eingekehrt sei. Aufgehört haben nicht nur die Angriffe auf das Land und in dem Land selbst, aufgehört haben auch nicht die Verfolgungen innerhalb und zwischen den verschiedenen Gruppen im Libanon. Da auch im südbadischen Raum eine ganze Reihe von Flüchtlingen aus dem Libanon von der Abschiebung direkt betroffen sind, zum Teil mit Polizeigewalt aus den Betten geholt werden, war es ein Anliegen, noch einmal auch in der Öffentlichkeit darzustellen, dass die Lage im Libanon anders ist und wie sie tatsächlich ist. Verbunden mit der Forderung, einen Abschiebestopp zu erreichen, wie es zum Beispiel der Petitionsausschuss im Landtag Baden-Württemberg für die von Israel besetzten Zonen gefordert hat. Ein Vertreter von Medico International ist dazu eingeladen, der sich im März dieses Jahres im Libanon aufgehalten hat. Er wird in der evangelischen Erwachsenenbildung am Montag, den 19. April, sprechen. Dazu einladen machen die Aktion Dritte Welt, das kritische Seminar, das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen.
Stündlich wird uns in Karlsruhe ein erstaunliches Schauspiel geboten. Das halbe Bundeskabinett marschiert auf, selbst NATO-Generalsekretär Wörner wird nach Karlsruhe zitiert, um einigen Herren in roten Roben zu erläutern, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe sollen darüber entscheiden, ob in den AWACS-Aufklärungsflugzeugen, die das Flugverbot über Bosnien-Herzegowina überwachen sollen, deutsche Soldaten sitzen sollen oder nicht. Das Schauspiel, das uns dort in Karlsruhe aber nun geboten wird, heißt nun nicht mehr Entscheidung über den Einsatz von Bundeswehrsoldaten oder nicht, sondern es geht um die Krise der gesamten Bundesregierung. Dabei ist der Auftritt der einzelnen Akteure der Bundesregierung von erstaunenswerter Klarheit. Originalton Außenminister Kinkel: Wir sind in dem Zwiespalt, dass wir meinen, wir müssten können, aber glauben, wir könnten nicht, wobei wir uns darum streiten, ob es nicht doch geht. Auf die Frage eines Verfassungsrichters, ob die Koalition auf dem Spiele steht, nickt der FDP-Fraktionsvorsitzende Solms und alle Welt kreischt: Krise der Koalition. Die Taz titelt in der heutigen Ausgabe: Die Regierung dankt ab in Karlsruhe. Aber was uns da geboten wird, was angeblich die Grundfesten unserer Republik erschüttert, ist nichts weiter als ein Schaukampf. Die Auseinandersetzung um den Einsatz von Bundeswehrsoldaten vor dem höchsten Verfassungsgericht der Bundesrepublik, es soll nur verschleiern, dass schon längst eine Neuordnung der Bundeswehr durchgeführt wurde für einen internationalen Kriegseinsatz. Denn ungeachtet aller Schaukämpfe vor der Öffentlichkeit ist man sich hinter den Kulissen in Regierungskreisen schon längst einig. Die Bundeswehr soll im Rahmen des internationalen imperialistischen Krisenmanagements an weltweiten Kriegseinsätzen teilnehmen. Das ist laut Verteidigungsminister Rühe in den verteidigungspolitischen Richtlinien des Bundesverteidigungsministeriums vom November 92, Zitat, zur Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt, Zitat Ende, notwendig. Diesen Zielen folgt die Neuordnung der Bundeswehr, die bereits im vollen Gange ist, auch ohne entsprechende Gesetzesänderung. Kern der Neuordnung ist die Einrichtung von Krisenreaktionsstreitkräften mit einer Stärke von 50.000 Soldaten. Die Ausrüstung dieser Teile der Armee gemäß den Anforderungen an weltweiten Einsätzen ist im vollen Gange. Entsprechend der Forderung von Generalinspekteur Naumann werden sie kriegsnah ausgebildet. Originalton Naumann, Zitat, wir bewegen uns auf eine Zeit zu, in der die Streitkräfte eingesetzt werden müssen. Das heißt, wer sich entscheidet, zur Bundeswehr zu gehen, muss auch bereit sein, in einem Einsatz für Deutschland irgendwohin zu gehen, dorthin, wo uns die Politik hinschickt. Zitat Ende. Gemeinsam mit 6 anderen europäischen Staaten wird er an der Entwicklung eines Großraumtransportflugzeuges gearbeitet, das auch, Zitat, unter extremen klimatischen Bedingungen und auf behelfsmäßig vorbereiteten Pisten, Zitat Ende, mit schweren Waffensystemen starten und landen kann. Der gesamte Rüstungshaushalt 1993 setzt Priorität auf die Auf- und Ausrüstung dieser mobilen Einsatztruppe. Die Mittel für eine neue persönliche Ausrüstung der Soldaten von Helmen über die Kleidung bis zu Handfeuerwaffen sind fest eingeplant. Eine ganze Reihe von Waffensystemen wird für diese Krisenarmee neu angeschafft. Ein leichter Transporthubschrauber, ein leichtes Heeresflugabwehrsystem, ein Lenkflugkörper, neue U-Boote und hochseefähige Kriegsschiffe samt Bordhubschrauber. Und für Einsatzmöglichkeiten ist schon gesorgt. Wenn auch der Verteidigungsminister Rühe und Außenminister Kinkel noch den Einsatz von Bundeswehrsoldaten in Ex-Jugoslawien ablehnen, wegen der damaligen Allianz zwischen Nazis und der kroatischen Ustascha, so kann sich Rühe durchaus vorstellen, dass Bundeswehrsoldaten zu Einsätzen in die Ukraine oder anderen europäischen Regionen gebracht werden, in denen zwischen 1939 und 1945 die Wehrmacht oder SS gewütet hatten. Das kann er sich, Zitat, heute durchaus vorstellen, Zitat Ende. Im Vergleich zu diesen tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten von Bundeswehrsoldaten ist die derzeitige Auseinandersetzung um die EVEX-Einsätze von einigen Bundeswehrsoldaten natürlich eine lächerliche Angelegenheit. Sie dient aber dazu, von den wirklichen Interessen und von den wirklichen Vorhaben der Bundesregierung abzulenken. We'll be right back.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. April 1993.
Zum 1. Mai in Freiburg, aber auch anderswo. Wir hatten schon einmal vor und festgestellt, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, in Freiburg dieses Jahr eine etwas andere Organisierung versucht. Oder vielmehr ist er versucht worden. Nachdem im letzten Jahr bereits das vorgeschlagene Motto »Frau geht vor« gekippt worden war, da den Männern im DGB diese deutliche Stellungnahme nicht in den Kram passte und willkommen auch die Tarife von den Kapitalisten gekippt werden sollten, man sich also einerseits mehr um die Tarifautonomie zu kümmern hatte, kam nun auch noch Kritik aus Basisbewegungen innerhalb der Gewerkschaften selbst, die den Funktionären oder dem Funktionärs-DGB eigentlich auch nicht so groß passten. Immerhin hat er nun versucht, den Basishaufen in die Organisierung einzubeziehen. Dies ist in Freiburg der Fall, aber auch in anderen Städten wie zum Beispiel Stuttgart oder Mannheim. In Stuttgart sollte eigentlich nur ein Festchen abgehalten werden. Nachdem es aber Protest gab, wird jetzt immerhin eine Demonstration zum 1. Mai laufen. Gegen Massenarbeitslosigkeit, gegen Faschismus, gegen Krieg und für Recht auf bezahlte und zwar angemessene Arbeit. Nee, für Recht auf angemessen bezahlte Arbeit, so muss es heißen. Für Antifaschismus und für den Frieden. In Mannheim gab es zunächst auch ein Trauerspiel. Die erste Sitzung zum 1. Mai fiel gleich ganz aus, die nächste fand noch nicht statt. Trotzdem ruft der Aktionskreis 1. Mai-Demonstration zu einer Kundgebung vor dem DGB-Haus in Mannheim auf. Eine andere Gruppe plant eine revolutionäre 1. Mai-Demo ab dem Neumarkt in Mannheim. Für Freiburg war zunächst ein gleiches Dilemma programmiert. Es gab eine Organisierung aus der Ecke der Gewerkschaftsbasis, die es sich aber nicht allzu sehr mit der Funktionärsriege um Dresen verscherzen wollte. Und gleichzeitig gab es andere Überlegungen, den 1. Mai zum Beispiel in Freiburg Weingarten und oder Haslach mit einer Demonstration zu begehen. Das Mai-Komitee hat vor, sich am Stühlinger Kirchplatz im 1. Mai morgens zu treffen nach einem Gottesdienst und dann einem kurzen Gang durch den Stadtteil hin zum Seepark. Das scheint ja wohl noch zu bewältigen sein. Zwischendrin will man bei Ford, beim Autohändler und beim neuen Arbeitsamtsbau was zu den anstehenden Problemen erzählen, um schließlich dann am Seepark eine Podiumsdiskussion zu beginnen, die dem Motto »Gemeinsam gegen rechts« entsprechen sollte. Der Feind steht rechts, so stellten sie jedenfalls in ihrem Aufruf fest. Und da wird sich dann zeigen, was davon zu halten ist. Die andere Idee, in Weingarten und oder Haslach eine Alternative zu machen, ist gestern Abend auf einem Treffen fallen gelassen worden. Zwar wollte man Flüchtlinge und sozial Deklassierte mit einbeziehen, aber es wurde zum Beispiel vom Stadtteilbüro Weingarten doch eher als Alibi-Unternehmung kritisiert, einmal im Jahr auch in ihren Stadtteil zu denken. Für die Flüchtlinge hat der 1. Mai sowieso eine zumindest teilweise ambivalente Bedeutung. Für jene aus Osteuropa war dies ein verordneter Tag, der das Bild des kommunistischen Systems bestimmen sollte. Und davon hatten viele die Schnauze voll und sehen auch heute noch nicht die Unterscheidung zwischen realen Entwicklungen im sogenannten Sozialismus und fortschrittlicher Idee auf klassenbedingter Entwicklung. So wird es also beim 1. Mai am Seepark bleiben. Auf dem Podium sitzen dann jemand vom Ausländerbeirat, eine Betriebsrätin von VDO Freiburg und ein Vertreter der israelitischen Gemeinde. Und wenn die Ministerin aus Stuttgart für Soziales kommt, sitzt sie vielleicht auch dort. Eine kurdische Gruppe wird Kebab verkaufen, Flüchtlinge sind auch willkommen und was an anderen Inhalten noch unterzubringen ist, das muss sich über Lautsprecher und Demonstration und Infostand bemerkbar machen. Am 1. Mai jedenfalls auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Der DGB wird übrigens eine Woche zuvor noch nach Stuttgart für die Tarifautonomie demonstrieren. Aber auch dies ist diesmal leider ein Samstag.
I'm
Knapp 100.000 Beschäftigte in allen ostdeutschen Tarifbezirken folgten am 1. April den Aufrufen der IG Metall und zogen vor die Werkstore. Anlass waren die zuvor von den Arbeitgebern gekündigten Tarifverträge, die vorsahen, dass die Löhne der ostdeutschen Arbeitnehmer von rund 70% auf 80% des Westniveaus angehoben werden sollten. Die Beteiligung an der Aktion war besser als erwartet. Der Schwerpunkt lag zunächst im Tarifgebiet Sachsen, wo sich allein 50.000 an den Aktionen beteiligten. In Mecklenburg setzten tags drauf etwa 20.000 Beschäftigte die Warnstreiks fort. Es waren Belegschaften geschlossenen Aufrufen gefolgt, von denen dies zunächst gar nicht erwartet worden war. Dennoch kann der erfolgreiche Auftakt nicht über die äußerst problematische Situation für die IG Metall hinwegtäuschen. Die zweite Warnstreikwelle ist zunächst mal auf nach Ostern gelegt worden. Die Entscheidung über Urabstimmung und die weitere Strategie ist auf den 19. April verschoben. Mehrere Vorstandsmitglieder und Bezirksleiter äußerten die Erwartung, dass nunmehr doch noch Signale aus dem Arbeitgeberlager für einen Kompromiss im Tarifkonflikt rüberkommen. Falls nicht, wären die Urabstimmungen nicht vor dem 26. April, ein möglicher Streikbeginn unmittelbar vor dem 1. Mai erwartet. Bis dahin kann natürlich noch viel passieren und die IG Metall scheint auch darauf zu hoffen. Am deutlichsten wurde in dieser Hinsicht bislang der sächsische IG Metall-Bezirksleiter Hasso Düvel. In einem Gespräch gegenüber dem Handelsblatt erklärte er die Bereitschaft für neue Revisionsverhandlungen. Indirekt gab er zu erkennen, dass für die IG Metall im Wesentlichen nicht mehr die Höhe der nächsten Stufe der Angleichung an die Westtarife entscheidend sei, sondern vielmehr die Anerkennung der stufenweisen Angleichung überhaupt. Das heißt, die Arbeitgeber sollen ihre außerordentliche Kündigung der Tarifverträge zurückziehen, dann könne die IG Metall die Höhe der nächsten Angleichungsstufe zur Verhandlung stellen. Für die IG Metall wird aber die Lohnangleichungsauseinandersetzung in Ostdeutschland inzwischen zu einer strategiepolitischen Neuorientierung in der gesamten Tarifpolitik. Auf einer Klausurtagung vor einigen Tagen hieß es von Seiten der IG Metall, man solle sich nicht auf die ordnungspolitischen Normen des Flächentarifvertrages versteifen, wenn diese vom Arbeitgeberverband da beharrlich verweigert wird. Und weiter hieß es, notfalls werde man die eigentlich zum 1. April fällige Lohnerhöhung auch durch einen Arbeitskampf Betrieb für Betrieb erkämpfen. Was sich hier zunächst wortradikal wie Straßenkampf, Eroberung des Wohnviertels Straße für Straße heißt, Tarifvertrag Betrieb für Betrieb anhört, ist tatsächlich ein gewaltiger Rückzieher von Seiten der IG Metall. Es ist der Verzicht auf einen allgemeingültigen, flächendeckenden Tarifvertrag, der in einem großen Bereich für viele Arbeitnehmer gleichartige Arbeits- und Lohnbedingungen geschaffen hat. Hintergrund für einen solchen Flächentarifvertrag war, dass durch diese gleichartigen Arbeits- und Lohnbedingungen natürlich auch die jeweiligen Kampfbedingungen und sozialen Zusammenhänge für viele Arbeitnehmerinnen gleich war. Zudem wurde die ungleiche Entwicklung der gewerkschaftlichen Kampfkraft zwischen Großbetrieben in der Regel recht stark entwickelt und Kleinbetrieben, wo die Gewerkschaften schwach sind, ein wenig nivelliert dadurch, dass die Tarifverträge auch für die Kleinbetriebe genauso golden wie für die Großbetriebe. Für die Gewerkschaft bedeutet nun der Verzicht auf diese Flächentarifverträge eine grundlegende Veränderung, eine sogenannte Verbetrieblichung der gewerkschaftlichen Arbeit. Als Konsequenz droht nun der Verlust an Durchsetzungsfähigkeit gerade in den schwach organisierten Kleinbetrieben, was wiederum negativ auf die Kampfkraft der Gewerkschaften zurückwirkt. Außerdem gibt es ein weiteres Auseinanderklaffen der Lebensbedingungen der abhängig beschäftigten Menschen zwischen Kleinbetrieben und Großbetrieben. Eine verschärfte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt entwickelt sich, die sich der gewerkschaftlichen Solidarität schroff entgegenstellt. Dies sind die negativen Folgen der neuen IG Metall-Strategie. Aber jedes Ding hat auch ein Gegending. Beim Abschluss von betrieblichen Tarifverträgen müsste die IG Metall auf jeden Fall sehr viel basisnäher agieren als bisher, um Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Sie müsste bürokratische Vereinheitlichungsmechanismen ersetzen durch überbetriebliche Netzwerke. Wenn der gegenwärtige Arbeitskampf eine solche Entwicklung anstößt, könnte darin auch eine Chance für mehr Demokratie in den Gewerkschaften liegen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. April 1993.
Don't forget to carry your ID. Anytime you walk the streets in Salvador, you can't tell what kind of eyes you meet. Cause when night comes, they'll hunt you down. They'll take your life and leave you to be found. No one can protect your life in Salvador. Judges that condemn you have cornets. Could it be the gentleman that lives next door? Or the guy who goes with you to work?
Am 16. November 1989 wurde in der Zentralamerikanischen Universität in San Salvador ein Anschlag verübt. 6 Jesuitenpadres, eine Köchin, eine 16-jährige Tochter werden ermordet. Über diesen heimtückischen Anschlag berichtete vor kurzem die sogenannte Wahrheitskommission, die 6 Monate lang Zeit hatte, einen Bericht zu verfassen, der sich mit den vielen ungeklärten Mordtaten in El Salvador beschäftigt. In diesem Bericht werden nur jene Mordtaten aufgelistet, die aus mehreren unabhängig voneinander vorhandenen Quellen stammen. Sie werden als absolut gesichert auch betrachtet. Der Bericht kommt von den untersuchten Mordtaten her zu dem Ergebnis, dass etwa 85-90% aller Toten auf das Konto der Geheimdienste, der Armee, der Todesschwadrone und anderer von der Regierung geschützter Kräfte geht. In dem genannten Mord an den Jesuiten im November 1989 wird das konkret nachgezeichnet.
Der Befehl für den Mord kam von Emilio Ponce, damals Oberst, später dann zum Kriegsminister aufgestiegen. Der Auftrag lautete, keine Zeuginnen zu hinterlassen, den Priester Ignacio Ellacuría zu ermorden. Ausgeführt hat diesen Auftrag das berüchtigte Kommando Atlacatl.
Alle Namen, die dabei Verantwortung tragen, werden in dem Bericht erwähnt, oder doch zumindest die meisten. Der Bericht belässt es nicht bei der Aufklärung der Mordtaten, sondern deckt auch noch einige der Zusammenhänge auf. Derselbe Emilio Ponce, der diesen Mord an den Jesuitenzentrum befahl, wurde dann nach dem Mord befördert zum Kriegsminister. Diese Beförderung erfolgte auf Druck der USA. Während gegen 9 salvadorianische Soldaten ein Prozess geführt wurde, hatten die USA also den Chefstrategen dieses Kommandos selbst hinaufbefördert. In anderen dargelegten Beweisen wird die Urheberschaft der salvadorianischen Armee nicht nur deutlich, sondern ebenso klar, dass auch immer wieder die USA Deckung dafür gaben. So stellten sie die Ermordung einer Dorfbevölkerung in El Mosote durch das Atlakatl-Bataillon im Dezember 1981 als Kampf zwischen Guerilla und Regierungstruppen dar. Der Bericht hingegen kommt zu einem völlig anderen Ergebnis.
Die Männer wurden gefoltert und hingerichtet. Dann wurden die Frauen exekutiert und zum Schluss die Kinder.
Am Schluss wurden 500 Leichen gezählt. All dies ist schon seit einiger Zeit immer wieder von Seiten der Befreiungsbewegung dokumentiert worden. Aber offenbar erst jetzt, als die sogenannte Kommission der Wahrheit ihre Untersuchungen anstellten, werden sie näher zur Kenntnis genommen. Zwar hat auch wieder die inzwischen nicht mehr zuständige Administration der USA einige Erklärungen bereit, aber es nützt wohl nicht viel. Der bei Reagan zuständige Leiter für sogenannte Menschenrechtsfragen, so einen hatten die dort etwa, nennt diesen Bericht einen dreisten Versuch, Geschichte umzuschreiben. Zum Glück hat sich ja nun die Regierung geändert, sodass die heutige sagen kann, das waren nicht ihre Schandtaten, aber sie deckte. Und die New York Times sagt, unabhängig von der Regierung,
in den 80er Jahren haben die USA 6 Milliarden Dollar ausgegeben, um eine salvadorianische Regierung zu unterstützen, die in der Hand von Mördern war. Wir haben sie bewaffnet und ihre Verbrechen vertuscht.
So wird also einmal, in diesem Fall natürlich wieder viel zu spät, doch auch offiziell deutlich, wie tief die USA auch in diesem Krieg drin steckten, die sie schließlich und denen sie schließlich nicht mehr zu gewinnen glaubten. Auch die derzeitige Armeeführung in El Salvador sieht sich mit diesem Bericht ins falsche Licht gestellt, natürlich. Die alten Haudegen führen immer noch das Regiment. Sie sehen sich ungerecht behandelt, der Bericht sei unvollständig und illegal. Und immer noch wird das alte Märchen ins Feld geführt, hier sei der Kommunismus abgewehrt worden. Die Weiterentwicklung der letzten Tage in diesem Land, San Salvador, lässt sich kurz von der offiziellen Seite her wie folgt beschreiben. Der Kriegsminister Emilio Ponce reicht zwar ein Entlassungsgesuch ein, aber der Präsident Cristiani lehnt ab. Einen Tag später reicht auch sein Stellvertreter seine Entlassung ein und wirft gleichzeitig den USA Einmischung in die inneren Angelegenheiten vor. Die Kommission selbst hatte die Entlassung von mindestens 100 Offizieren empfohlen. Der Staatspräsident will aber niemanden offenkundig entlassen, da er für eine Amnestie eintritt, mit der alle, die Dreck am Stecken haben, dann in bewährter Manie begnadigt werden sollen. Mehr als 5000 Menschen demonstrierten vor kurzem in San Salvador gegen diese Amnestievorhaben. Die Richter des Landes fühlen sich ebenfalls beleidigt. Ihr Anteil an den Massakern war in dem Bericht ebenfalls erwähnt worden. Die Darstellung sei, so meinten die Richter, einseitig und tendenziös, da die Tötung von einigen Richtern nicht untersucht worden sei. Im Kommissionsbericht war auch das höchste Gericht kritisiert worden, da sie die Aufklärung von politischen Morden aktiv verhindert hatten. Zum Beispiel wurde der Mörder von Erzbischof Romero nicht weiter belangt. Und der Vorsitzende des Gerichtshofes ruft selbst Gott um Hilfe. Nur ihm gegenüber sei er auch heute noch rechenschaftspflichtig. Noch heute ist also unklar, was aus diesen Kommissionsuntersuchungen wird. Es hat eher den Anschein, als würden sich auch hier wieder einmal die Kräfte der Bourgeoisie und der Reaktion durchsetzen. Anfang April 1993 werden 2 Offiziere in El Salvador aus dem Knast entlassen, die eigentlich zu 30 Jahren Haft verurteilt worden waren. Sie hatten, genau wegen dem Mord an den Jesuitenpadres und der Köchin und der 16-jährigen Tochter, 16 Monate im Knast gehockt. Grundlage für die Entlassung ist die schon erwähnte Amnestie. Die sei eine
klare Botschaft, dass man ungestraft foltern, verschwinden lassen und hinrichten darf.
So beurteilt dies jedenfalls der Vizepräsident der Universität in San Salvador. Was die restlichen 15 oder 10% der untersuchten Morde im Übrigen angeht, so kommt hier die Kommission zu dem Schluss, dass für diese eigentlich nur eine der 5 Guerilla-Organisationen verantwortlich gemacht werden kann, nämlich die Führung der ERP, des Revolutionären Volksheeres in der Übersetzung. Es ist genau die Truppe, die sich heute am meisten auf einen unklaren Kurs begeben hat. Sie öffnet sich nämlich inzwischen mit ihrem Chef Villalobos für Interessen der Unternehmerschaft und der regierenden Christdemokratie. Ein Vertreter einer anderen Befreiungsgruppe, der Volksbefreiungskräfte FPL, erklärt hierzu:
Innerhalb der FMLN gibt es eine Strömung, die das Erreichte als die angestrebte demokratische Revolution bezeichnet, für die sie gekämpft hat. Eine angestrebte Vertiefung der Veränderungen sieht sie als destabilisierend für diese demokratische Revolution. Wir andererseits glauben, dass mit dem Friedensabkommen Grundlagen für den Beginn einer demokratischen Revolution in diesem Land geschaffen wurden. Aber diese Revolution muss über die Abkommen hinausgehen. Diese unterschiedlichen Ansichten wird die Situation innerhalb der FMLN sein und ist Ausdruck davon, dass wir eine Partei mit 5 Parteien sind. In diesem Sinne können wir von einer Spaltung sprechen, was aber nicht heißt, dass die FMLN auseinanderbricht.
Es hängt für die Zukunft von El Salvador, für die Entwicklung in diesem Land viel davon ab, wie sich die ehemalige Guerilla weiterhin auf einen homogenen Kurs einigt und wie sehr sie den Prozess seit einem Jahr für die Propagierung ihrer Ideen nutzen kann, den Prozess des sogenannten Friedens, der Anfang des letzten Jahres eingeläutet worden ist. Andererseits ist entscheidend für die Entwicklung, wie die herrschenden Kräfte im Land die Aussicht auf einen weiteren Eskalationskurs beurteilen. Was dabei eine Rolle spielt und wo der Prozess auch blockiert, dazu ein paar Punkte.
Erstens die Landfrage und die Agrarreform, die mit dem Übergabe von Land an die Demobilisierten des FMLN teilweise gelöst wurde, aber einen hohen Prozentsatz an armen Bauern unberücksichtigt gelassen hat. Zweitens der Ausschluss der Kriegsverbrecher aus der Armee, die sich in einer blockierten Situation befindet, aber keine Erlaubnis von Seiten der USA hat, diese Lage in einen Aufstand zu transformieren. Natürlich kann ein Verzweiflungsakt der Militärs nicht ausgeschlossen werden. Dieser hätte allerdings wenig Chancen auf Erfolg. Drittens, der Kampf um die präsidiale Macht, der im Januar seinen Anfang genommen hat und keiner groß angelegten Repression bedarf, um die Interessen der Handels- und Finanzoligarchie oder des postmodernen Imperialismus zu verteidigen. Dafür reicht eine Repression niedriger Intensität, wie sie bis jetzt Gültigkeit hat.
Es wird also noch viel zu berichten geben über das Land El Salvador.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. April 1993.
Wechseln das Land, kommen zu ein paar anderen Schweinereien. Für den 14. April 1993 ist in Ankara der Revisionsprozess gegen Stefan Waldberg angekündigt. Dort soll das Staatssicherheitsgericht über den Antrag des Rechtsanwalts entscheiden, das im Januar 1993 gefällte Urteil aufzuheben und den Freispruch zu bestimmen. So lautet jedenfalls der Antrag, den der Anwalt unmittelbar nach der Verkündung der Strafe von 3 Jahren und 9 Monaten gestellt hat. Vorgestern Abend haben wir erfahren, dass Stefan Waldberg nicht mehr im Knast in Diyarbakir inhaftiert ist, zwar inhaftiert, aber überraschend nach Izmir verlegt worden ist. Ein Grund für diesen Akt ist uns nicht bekannt. Immerhin erscheint es also erneut äußerst merkwürdig, warum kurz vor dem Verfahren in Ankara und obwohl sein Anwalt auch in Diyarbakir sitzt, diese Verlegung nun in die Westtürkei stattfand. Würde das Urteil nämlich aufgehoben, dann müsste der Prozess erneut in Diyarbakir stattfinden. Dafür wäre eine Anwesenheit also in dem Ort wichtig. Was soll er also in Izmir? Ging es darum, die Zusammenhänge im Knast von Diyarbakir zu zerstören, insbesondere die Zusammenhänge der Gefangenen, und die Verlegung von verschiedenen Gefangenen dazu zu benutzen, die Forderungen der Gefangenen zu unterlaufen? Immerhin war dort seit Anfang Februar ein Staffelhungerstreik geführt worden, der die Maßnahmen der Gefängnisleitung aufheben sollte, die diese verhängt hatte. Besuchseinschränkungen, Verbot der Übergabe von Lebensmitteln bei Besuchen, Aufhebung der Gefangenenvertretung und so weiter. So wollte die Knastleitung gegen die Gefangenen vorgehen. Und deshalb gab es diesen Hungerstreik. Deshalb auch hatte Stefan sich zum Beispiel geweigert, einen Besuch der Europaabgeordneten Claudia Roth am 22. März wahrzunehmen, da zu diesem der Gefangenenvertreter nicht zugelassen worden war. Noch eine Woche zuvor war ein Vertreter der deutschen Botschaft in Diyarbakir zum Beispiel und anlässlich seines Besuches war ein Vertreter der Gefangenen ebenfalls zugegen. Vielleicht muss als Erklärung zu dieser Anwesenheit, über die sich auch schon der CDU-Abgeordnete Stärken anlässlich seines Besuches dann beschwert hatte, vielleicht muss dazu gesagt werden, dass dies aus guten Gründen erfolgt, dass ein Gefangenenvertreter bei Besuchen anwesend ist. Es ist nämlich wichtig, dass im Gefängnis die einzelnen Gefangenen nicht alleine sind, da schon viel unter diesen Umständen passiert ist, was sich nachher nicht mehr aufklären ließ. Aus diesem Grund gehen die Gefangenen niemals einzeln, sondern immer in Begleitung und hatten dies auch durchgesetzt. Wenn nun also darauf bestanden wird, auch seitens Stephans, die Besuche nur in Anwesenheit von Gefangenenvertretern zu machen, so geschieht dies eigentlich aus Sicherheitsgründen. Und die sollten, anders als jedenfalls Claudia Roth das gemacht hat, respektiert werden. In diesem Fall ist es so gelaufen, mit der Verlegung von Stefan Waldberg aus Diyarbakir nach Izmir, dass die deutsche Botschaft erst zufällig von der Verlegung erfahren hat. Und wieder einmal stellt die Behörde in Bonn diese Sache als wenig aufregend dar. Obwohl es durchaus sein kann, dass mit dieser Verlegung erneut der Versuch hätte gestartet werden können, ihn erst einmal für einige Tage im Unklaren zu lassen und weder Anwalt noch Botschaft zu informieren. In Sachen Stefan Waldberg gibt es nun eine Erklärung von 25 Anwältinnen und Anwälten aus Freiburg und Umgebung, die sich zur Verurteilung von Stefan Waldberg noch einmal über den unfairen Charakter des Prozesses Gedanken gemacht haben. Und sie stellen in dieser Erklärung fest:
Wir hoffen, dass die Richter in dem am 14.04.1993 stattfindenden Revisionsverfahren den hohen Wert einer freien Presseberichterstattung anerkennen werden und Stefan Waldberg freisprechen. Die türkische Justiz sollte durch die Verurteilung eines ausländischen Journalisten nicht solche Kräfte in der Türkei ermutigen, die regierungskritische türkische Journalisten für ihre Berichterstattung, wie jüngst wiederholt geschehen, auf offener Straße ermorden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. April 1993.
Noch ein paar weitere Informationen zur Türkei. Während derzeit ein einseitiger Waffenstillstand von der kurdischen Arbeiterpartei PKK im kurdischen Teil der Türkei ausgerufen worden ist, macht die türkische Bullerei im ganzen Land weiter Jagd auf die Opposition oder was sie dafür hält. In den letzten Tagen erreichten uns erneut Meldungen, zum Beispiel aus Istanbul, wo bei einem Überfall in einem Stadtteil da drei Devrimci-Sol-Kämpfer von der Polizei erschossen worden sind. Daraufhin bekam ein Anwaltsbüro in Istanbul Drohanrufe, eine bestimmte Anwältin sollte eingeschüchtert werden, die im Februar dieses Jahres vor Gericht gestellt worden war, weil sie Kontakte zu inhaftierten Devsol-Kämpfern hergestellt haben soll. Diese Drohungen waren nicht die ersten. Das Büro will aber öffentlich machen, was dort passiert. Ebenso öffentlich gemacht werden soll, was mit einem bei dem Überfall Verwundeten passiert ist. Kemal Gömi wurde am 1. April verwundet in ein Krankenhaus eingeliefert. Als die Angehörigen davon aus der Zeitung erfuhren, wollten sie ihn im Krankenhaus besuchen. Dabei wurde die Schwester von Kemal festgenommen. Inzwischen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Verwundete dann vom Krankenhaus aus zum Büro der Antiterror-Einheit verschleppt worden war. Die Angehörigen fürchten nun um das Leben von Kemal und rufen die Öffentlichkeit auf, gegen diese Misshandlung zu protestieren. In der vergangenen Woche, um noch ein Beispiel zu nennen, wird in Izmir ein Mitarbeiter einer Zeitung, Ümit Akdumum, festgenommen und anschließend ins Butscha-Gefängnis eingeliefert, eben dort, wo übrigens jetzt auch Stefan Waldberg inhaftiert ist. Weitere Mitarbeiter der Zeitung Mücadele wurden ebenfalls verfolgt, zum Teil verhaftet, zum Teil zum Beispiel bei einer Beerdigung anlässlich der Erschießung dieser Devsol-Kämpfer festgenommen. Dies passierte übrigens auch in Malatya, in Tunceli, in Trabzon und auch in Konya. Mücadele, die Zeitung, nachdem Özgür Gündem im Januar schon quasi eingegangen ist, nachdem ihre Reporter erschossen worden sind, Zeitungsverkäufer und Kioskbesitzer ebenfalls bedroht und zum Teil auch ermordet worden sind. Diese Zeitung Mücadele, eine andere sozialistische Zeitung in der Türkei, sie versucht immer noch, einen Teil der oppositionellen Nachrichten zu verbreiten. Und hier, auch in Deutschland, ruft diese Zeitung Mücadele dazu auf, gegen diese Repressionen nicht nur gegen ihre Zeitung und gegen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu protestieren, sondern auch im Auge zu behalten, was an täglichen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, im Land, das der EG nahesteht und in der NATO integriert ist, dies zu berücksichtigen. Thank you.